Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe gerade einen Frosch im Hals, stelle ich fest. Nein, mein Name ist Lars Heider. Und die Aufgabe, lieber Alexander, war ja aus der vergangenen Woche, bringen wir mal richtig große Künstler mit aus der Kunsthalle. Ne? In der Hoffnung, dass ihr welche habt. Und das haben wir gesagt, 2 Stück sollst du mitbringen. Heute ein und nächste Woche. So war die Planung.
Und das erfülle ich auch.
Das erfüllst du auch, sagst du. Also ich glaube auch, der erste ist einfach.
Beide Namen kennst du. Und mit dir alle Abendblattleserinnen.
Krass, okay. Und die Leser?
Die waren bei den Leserinnen mit dabei, wie wir uns, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts mal geeinigt haben, weil wir diesen brutalen Sternchenschlag nicht sprechen wollen. Den schreibt ihr ja auch, glaube ich, nicht im Abendblatt, oder?
Nee, wir schreiben Leserinnen und Leser. Also, was sieht man? Ein Bild und man guckt sich das Bild an. Und das ist selbst bei so einem Kunstbanausen wie mir, dass ich denke, es ist doch Rembrandt. Und das ist ja das Lustige, vielleicht vorab, warum glaubt man immer, Rembrandt zu erkennen? Weil er einfach immer nur, ich beschreibe dieses Bild mal, so Menschen so gemalt hat, wie er sie gemalt hat, also in so im Halbprofil, Männer in der Regel, du verbesserst mich nachher gleich, ne? Männer, alles vor so einem grünlich-schwarzen, also diese Bilder haben alles so was grünlich-schwarzes, mattes. Also dieser Style ist so sehr ähnlich, der Stil ist sehr ähnlich auf diesem Bild. Also ein Mann, der sich uns zuwendet, wie gesagt, im Halbprofil, man sieht ihn bis kurz über dem Bauchnabel, das ist sogar ein bisschen mehr als Halbprofil, nee, kurz über dem Bauchnabel. Er trägt einen schwarzen Umhang, so wie man das von den Pfarrern aus dem Michel kennt und dann oben auch so eine Halskrause, allerdings nicht so eine Pastor-Halskrause, sondern mehr so eine, wie soll man das sagen, wie so eine Tischdecke, die man sich um den Hals macht, das darf man nicht sagen. Ein netter Herr, langes, etwas braun-rötliches Haar, kleiner Bart, guckt freundlich in die Kamera, ist wahrscheinlich irgendwie ein Politiker oder ich weiß nicht was. Hintergrund, das ist typisch bei Rembrandt, auch sehr dunkel, sodass sich sozusagen der Mensch hebt sich durch die Farbe seines Gesichtes ab. Damit ist eigentlich schon das Bild beschrieben. Ich finde, unglaublich naturgetreu dieses Gesicht. Also es ist nicht weit, auch hier nicht weit von einem Foto entfernt, finde ich. So weit.
Belebt und beseelt. Voll. Also ich finde es toll. Okay, nicht umsonst bist du Chefredakteur geworden, der Umgang mit dem Wort aus dem Bild. Also du hast einen Volltreffer gelandet. Es handelt sich um Rembrandt. Einer der Namen, einer der, keine Ahnung, 10 Namen, die schon meinen Kindern einfallen im Grundschulalter.
Damit ist das Lob von dir wieder kassiert worden, ne? Das ist ganz, ganz geschickt gemacht. Du hast Rembrandt erkannt, einer der 10 Namen, der schon meinen Kindern einfällt im Grundschulalter. Vielen Dank.
Habe ich das Lob kassiert? Nein. Der Name ist bekannt. Ob meine Kinder Rembrandt als solchen erkennen, würde ich jetzt bestreiten.
Okay, sehr gut.
Du hast ja das Bild analysiert und schon einen Schluss gezogen, was jeder Kunsthistoriker tun sollte, und das hast du ohne kunsthistorische Ausbildung getan. Ich sage ganz kurz, um wen sich es hier handelt. Der dargestellt ist nämlich bekannt. Es ist Maurits Huygens, wie auch immer ausgesprochen wird, Huygens. Er war zu Lebzeiten Sekretär des Staatsrats in Den Haag. Das Bild ist gemalt 1632. Es ist eine Holztafel, die nicht besonders groß ist, 31 x 24,5 Zentimeter, also wirklich ein schönes kleines Bild. Und was vom Format her eher auf der kleinen Seite bei Rembrandt ist. Und du hast die wesentlichen Punkte gesagt. Also das, und ganz am Ende so in dem Crescendo, ich glaube, was der Rembrandt, was ihn so berühmt macht, sind zweierlei Dinge. Das eine ist so eine Art Signature-Style. Man erkennt Rembrandt sehr schnell und den können wir jetzt ja mal aufklabüstern gleich. Und das Zweite ist, dass er als Porträtist unerreichbar zu seiner Zeit war, weil es ihm gelang, sowohl die äußerliche Ähnlichkeit darzustellen, als auch noch ein Gefühl von der Persönlichkeit dieses Menschen zu geben, also ihm wirklich aus dem Leben zu malen. Und das möchte man jetzt fast sagen, das gelingt selbst Fotografen nicht immer. Und das war, glaube ich, der Grund, warum er zu Lebzeiten sofort erfolgreich und berühmt war. Er war nur als Geldmensch nicht so richtig erfolgreich. Der ist, glaube ich, gefändet worden zum Ende seines Lebens. Also Insolvenz musste er anmelden. Und das, obwohl er zu den bestbezahlten Künstlern der Niederlande gehörte, die wiederum zu ihren Zeiten der Ort war. Das ist das New York seiner Zeit gewesen, die Niederlande. Dort war das meiste Geld unterwegs, aus den Kolonien der ostindischen Gesellschaft nach Holland geschaufelt. Also er war der Spitzenmann im Spitzenkunstmarkt seiner Zeit.
Wir reden über eine Zeit, 17. Jahrhundert.
1632, wir reden zu der Zeit, als die Niederlande ja noch in so einem verdeckten Krieg mit Spanien waren. Also Spanien, die Vereinigten Niederlande, die da sich schon gegründet hatten, waren ja abgefallen von Spanien. Das heutige Belgien bekannte sich zu Spanien, die heutigen Niederlande bekannten sich zu sich selbst. In Den Haag saß ein Statthalter genannter Minikönig, ein Oranier. Ich weiß nicht, welcher von denen zu dem Zeitpunkt gerade Statthalter war. Und Den Haag war so eine Art diplomatisches Zentrum, Kunstzentrum, politisches Zentrum. Und das Geld kam eben aus Ostindien. Die ostindische Gesellschaft, die wird da schon so zwei Generationen, glaube ich, gegründet worden sein. Die ist Anfang des 17. Jahrhunderts, glaube ich, ist die gegründet worden. Und Ich glaube, die Niederlande waren mit Ende des Westfälischen Friedens, also mit Ende des Dreißigjährigen Krieges, dann auch unabhängig geworden von Spanien. Das war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, egal. Die waren schon reich, weil das Geld floss über Handelsware rein. Und das war ein Politiker, der Herr Huygens.
Und der hat sich dann bei Herrn Rembrandt ein Porträt gewünscht oder war es umgekehrt?
Nö, genau. Man trat auf den Rembrandt zu, wie man im 19. Jahrhundert auf Herrn Liebermann zutrat und ließ sich in Öl für die Ewigkeit setzen. Ich habe in vage Erinnerung, dass es zu dem Bild auch noch ein Pendant gibt, weil ein mit ihm befreundeter Maler, der Rembrandt sehr schätzte, ließ sich auch malen. Und die beiden bestimmten legendärerweise oder irgendwo aufgeschriebenerweise, dass ihre Porträts beieinander bleiben sollten als Doppio und wer zuerst stürbe, vermache dem anderen das Porträts, also ganz nett, also sozusagen ihre Persönlichkeit geht in den Porträts weiter. Ich glaube, der zuerst Verstorbene starb nicht wesentlich vor dem anderen, sodass die Bilder dann doch wieder getrennt wurden. Also in der Kunsthalle ist nur dieses eine Porträt, wo das andere ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es hat ein Geschwister, ein Porträt eines Malers seiner Zeit.
Warum haben die so klein gemalt? Was hast du gesagt? 21 Zentimeter mal?
31 Zentimeter hoch und 24 breit, genau.
Ist es nicht schwieriger, das so klein zu malen? Wäre es nicht einfacher zu sagen, ich mache ein ganz großes Bild? Wovor hing das ab? Woran hat ein Künstler entschieden, wie groß das Format ist?
Also zum einen gab es klare Festlegungen. Du hattest als Bürger wenig Ansprüche darauf, dich in einem königlichen Format malen zu lassen. Okay. Also die größten Porträts zu der Zeit sind, keine Ahnung, beginnt 100 Jahre vorher mit Karl V., der sich auf seinem Pferd, und da ist das Pferd fast in Lebensgröße von Tizian gemalt. Also so ein königliches Porträt hat Anspruch auf groß. Ich glaube aber in dem Fall, also der hätte auch größer gekonnt von seiner Position, so ein Staatssekretär am Hof, das war, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr hoher Beamter. Der war im Dunstkreis des Statthalters unterwegs. Also wir reden von irgendwas, was in Deutschland ein Minister heute wäre. Hätte auch größer gekonnt. Aber ich würde jetzt mal sagen, zum einen war es vielleicht eine Entscheidung für Praktikabilität. Das Bild wird ja für irgendeinen Ort gedacht worden sein im Haus. Und vielleicht gab es auch eine Reihe von Porträts. Vielleicht war es auch gedacht für seinen Amtssitz. Das kann man auch heute nicht mehr wissen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum das Format gewählt worden ist. Es ist für Rembrandt eher auf der kleinen Seite. Der mochte schon gern auch seine gemalten deutlich größer malen. Also eine Elle größer, würde ich sagen, ist das durchschnittliche Rembrandt-Porträt.
Und warum erkennen wir Rembrandt immer? Erkennen wir es wegen der Farbwahl? Erkennen wir es wegen der realistischen Zeichnung? der Gesichter, was ist diese, erkennen wir es wegen, ich habe aber das Gefühl, ich erkenne es mit diesem Blick. Ich habe das Gefühl, dieser, es gibt so eine Art Rembrandt-Blick. Das ist natürlich Quatsch, weil die alle ja unterschiedliche Augen haben. Aber wieso gibt es das bei bestimmten Künstlern? Mir fällt dann immer Friedensreich Hundertwasser ein, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Oder Dürer ist auch so, dass man denkt, ja, das muss doch ein Dürer sein. Man weiß gar nichts, aber denkt, das muss ein Dürer sein.
Weil, ja, da muss man eben, das ist ja die Kunst des Kunsthistorikers, herauszuarbeiten, woran es eigentlich liegt. Bei Rembrandt kann man es eigentlich sehr schön herausarbeiten und an diesem noch schöner. Es sind zwei Dinge, die ganz wesentlich sind. Alle Kunsthistoriker mögen mir widersprechen, wenn ich ein drittes vergessen habe. Es ist die Beleuchtung. Der Rembrandt ist ein Großmeister der Ausleuchtung seiner Bilder. Hier kommt das Licht von irgendwo links oben und ist wie ein Scheinwerfer auf sein Gesicht gemalt. Und der hellste Punkt, das ist die von uns aus gesehen linke Seite seines Gesichts. Das macht für schöne Schatten. Wird noch dann durch den Hintergrund, der diese dunstig, dunkel, grünlich-graue Farbe hat, das wird nochmal gestärkt und fast wie so ein, nicht ein Heiligenschein. Man sieht, die Beleuchtung, die helle geht nach rechts weiter, so dass sich ganz scharf die rechte Körperhälfte vor dem heller gewordenen grauen Hintergrund abhebt. Also Licht ist das eine und der Pinselstrich, der Duktus, die Art und Weise, wie er hier malt. Und vielleicht hilft es dir, wenn ich sage, die nachfolgende Generation, so 100 Jahre später, als die Malerei auf den barocken Klassizismus hinzuging, die konnten mit ihm nichts anfangen. Für die war das so ein bisschen geschmiertes, gematschtes Zeugs. Die mochten klare Umrisslinien, klare Flächen, klar voneinander abgegrenzte Bereiche. Das ist ja ein einziger Farbübergang, was er hier malt. Allein wenn du dir mal die Wange anguckst, da sind grün-graue Elemente vom Hintergrund mit drin. Das changiert aber rauf bis zum Rot. Unterhalb des Auges hast du kleine Lichtspritzer in Weiß. Die Nase, ein so ein leichter, das nennt man Weißhöhung. Die Nase hat so einen leichten weißen Touch. Die Stirn, der Ort, an dem der hat nichts als Kerzen zur Beleuchtung gehabt oder Tageslicht. Aber man hat das Gefühl, da ist so ein Scheinwerfer-Spot der heutigen Zeit drauf gerichtet. Das Hellste ist seine Stirn oben. Da ist der Fokus des Scheinwerfers drauf. Und die Expressionisten wiederum, also die später malerisch tätigen Künstler oder ja auch schon in seinem Jahrhundert, die schätzten ihn genau ob dieses lockeren Pinselstrichs, der ganz auch so ein bisschen charmant manche Dinge überdudelt hat. Also seine Frisur, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das irgendwie, ich habe neulich gelernt, wie heißt diese Frisur der 80er Mini-Plim?
Ja, ob das so kleine, kleine aber Löckchen sind. Es sind so kleine Löckchen, ne? Es sind so kleine, vielleicht lustige Löckchen.
Ja, genau.
Wo man als aber Mann jetzt, wo man als Mann auch als Frau, glaube ich jetzt nicht, also wenn man so eine Haare hat, puh, das stelle ich mir schwierig vor. Also das ist nicht, die sind nicht einfach zu bändigen. Es ist auch kein großer Mob oder so, aber es ist schon.
Aber es ist eine Haarpracht, die uns ja auch schon ahnen lässt, dass irgendwann demnächst die Perücken kommen werden. Es dauert keine 50 Jahre mehr. Und dann sind wir schon bei Ludwig dem 14., dessen Haar wir gar nicht kennen, weil es ist unter einer großen weißen Perücke. Und hier siehst du, das Haar ist wallt so ein wenig. Das ist wohl ein Schönheitsideal, wallendes Haar. Kurzhaar gab es da fast gar nicht. Und der Bart nimmt das so ein bisschen auf. Der Bart ist zum Beispiel sehr schön verwaschen. Also da hat er sich einfach Freiheit erlaubt. Auch, dass das Auge sich manchmal an präzisem, wie diesem Hals, oh Gott, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie dieses Halsstück.
Ist ja so eine Halskrause, ne? Also wie man, ich glaube, man kann es ganz
gut. Ein Kragen aus so Klöppelstoff.
Das ist die Tischdecke, ne? Man stellt sich so eine, was Oma früher hatte, so eine kleine Tischdecke auf dem Wohnzimmertisch, so ein bisschen, ne? Und dann stand die Kaffeesahne da drauf. Und der hat er jetzt um den Hals. Du hast schon gesagt, wer das ist, ne?
Genau,
also, das haben wir schon gesagt, ne?
Huygens.
Genau.
Wie auch immer man ihn ausspricht.
Was soll ich mit dem
Staat man sogar kennt. Also, der ist ein bekannter Mann gewesen.
Und da muss ich jetzt mal was fragen. Du sagst, so einen lockeren Pinselstrich. Ich finde das doch das Gegenteil von einem lockeren Pinselstrich, dieses Halskrause, dieses Halstuch, was auch immer. Das ist doch so filigran gemalt. Also diese Stickereien da, das ist so filigran gemalt. Das ist doch das Gegenteil von einem lockeren Pinselstrich, sondern ich finde, das ist da nahezu perfekt detailliert gemalt.
Mit locker meinte ich sein Haar zum Beispiel und auch diese summarische Art, wie sein Bart gemalt ist. Das, ich weiß nicht, ob ich es gerade sagen wollte oder gesagt habe, der Kontrast aus easy Stellen, wo man schnell irgendwie so drüber fungert, und diesen präzisen Stellen, das ist eben auch Rembrandt. Man muss aber dazu sagen, solche Kragen waren 50 Jahre früher in der spanischen Malerei noch viel präziser gemalt. Aber was
tatsächlich?
Da kannst du noch viel raffinierter Perlen, die glitzern bis in ihre kleinste Kurve. Stofflichkeit, die changiert zwischen dickem, glänzenden Stoff und mattem, weißen Stoff, aber klein, fein ausgeschnitten. Also das ist schon sehr fein hier, klar, aber es ginge noch feiner, und er spart sich das. Zum Beispiel, wenn du dir den Halsschmuck, den er hat, da hängt ja runter so eine Art Kette, die sieht aus wie so eine Vorhangtrottel. Das ist jetzt echt peinlich. Also Kunsthistoriker sollten das eigentlich können, zumindest die, die sich mit dieser Zeit beschäftigen. Das hat alles natürlich Namen, die ich jetzt gerade nicht kenne.
Ja, man muss es aber so beschreiben, das ist ja lustig. Kennst du das heute, wenn man heute einen Hoodie, oder wie wir auf Deutsch sagen würden, einen Kapuzenpullover anhat, dann hat der vorne ja auch so zwei Kordeln. Genau. Und so ist das hier, es sind nur ein bisschen edlere Kordeln. Ne? Die sind wahrscheinlich irgendwie, also, aber man könnte sich vorstellen, wenn man daran sieht, dass da irgendwas passiert, dass sich irgendwas öffnet, wahrscheinlich nicht, aber weißt du was, wahrscheinlich öffnet sich zumindest die Halskrause.
Der Kragen, genau. Genau. Und wenn du jetzt mal kurz guckst, wie er das gemalt hat, wenn du näher herangehst und mal genau hinschaust, stellst du fest, je näher du rankommst, desto abstrakter wird das Ding. Das ist nur, es ist nur sinnhaft, wenn du weiter weg bist, weil dein Auge formt das zu einem, da ist etwas, was so aussehen wird, wie ich denke, dass es ausschaut. Wenn du genau hinguckst, sind das lauter weiß-graue also Pinsel, nicht Striche, sondern der hat immer so kleine Fahrerchen nach unten gemacht, immer so ein kleines Zickzack.
Aber das ist doch auch hohe, das ist doch auch hohe Kunst, oder? Das ist doch auch hohe Absolut. Kunst, zu wissen, wo muss ich jetzt besonders genau und sorgfältig malen und wo reicht es, das einfach nur anzudeuten, weil das Gehirn, das ist ja auch interessant, wir haben es doch mal bei irgendeinem Bild gehabt, wo es um die Hände ging, wo wir dann festgestellt hatten, dass der Maler irgendwie, oder hast, nee, das hast ich nehme alles zurück. Das war der Maler von Werner, der mir gesagt hat, er würde halt immer nur vier Finger malen. Das würde völlig reichen, weil.
Ja, das ist ja.
So, das ist ja.
Hast du schon
aber,
erzählt?
Habe ich schon erzählt. Das ist ja. Aber das Interessante ist bei Rembrandt, du hast recht, das sind diese Lichter. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass der Hintergrund dunkel ist, weil wenn der Hintergrund hell ist, könntest du halt logischerweise diese Lichteffekte so nicht erzielen.
Genau. Und es konzentriert sich halt tatsächlich auf ein paar Stellen, von denen der Künstler möchte, dass er sich drauf konzentriert. Ein weiteres Ding, du schaust dir den unteren Teil des Kragens an und stellst fest, der ist so ein bisschen, wie er nicht gehört, gebogen. Da hat er dem Bügeln widerstanden. Das ist natürlich ein fantastisches kleines Detail, was dieses Bild locker macht. Was Rembrandt auszeichnet, ist zum einen schlicht die technischen Fähigkeiten, die er besessen hat. Zum anderen aber auch das psychologische Einfühlungsvermögen, den Menschen vor sich zu erfassen und ihn adäquat wiederzugeben. Und zum dritten tatsächlich so kleine Geschichten zu erzählen. Also in dem Porträt kannst du ja nicht viel Geschichte erzählen. Der ist ein Mensch, der guckt dich an und im schlimmsten Fall kennst ihn nicht mal. Aber du guckst dieses Porträt gerne an. Geh mal durch Auktionskataloge, wo so drittklassige Porträts angeboten werden. Du stellst fest, du weißt nicht, warum das jemand kaufen sollte, weil dann hängt ein unbekannter Mensch von der Wand, der dich anstiert. Dieser hier ist ein vielleicht unbekannter Mensch, aber der tritt fast so ein bisschen der tritt auf dich zu. Man hätte echt Lust, sich mit dem Mauritz hier mal zu unterhalten. So wie er uns da anlächelt.
Wie kommt denn jetzt so ein Rembrandt eigentlich in die Hamburger Kunsthalle? Wir haben gesagt, Mitte 17. Jahrhundert, Holland. So, und was haben wir da? Mehr als 300 Jahre später sprechen wir beide darüber, weil das bei euch in der Kunsthalle steht. Wie kriegt man sowas dann?
Also ich kenne die Provenienz jetzt nicht genau und müsste jetzt ein bisschen raten, aber ich rate jetzt einfach mal, die niederländischen Bestände der Kunsthalle, wie überhaupt, die meisten Dinge der Kunsthalle bis vor 30 Jahren, da war es immer so, kamen überwiegend aus Privatbesitz, aus privaten Sammlungen, die der Kunsthalle vermacht wurden. Ich vermute mal, der ist schon eine ganze Weile in der Kunsthalle. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde.
Ich habe es gefunden, ich habe Faktencheck gemacht. Der wurde 1888. Genau.
Erworben aus der Sammlung Hutwalker Wesselhöft. Zumindest einen Wesselhöft kenne ich gut. Der ist bei uns engagiert in der Förderstiftung. Das heißt, ein nicht unbekannter Hamburger Name, Und da wurde offensichtlich aus dem Nachlass dieses Bild erworben. Ich nehme mal an, der Gang dazwischen ist wahrscheinlich unbekannt, weil über die 300 Jahre ein Bild zu verfolgen ist ganz schön schwierig. Ich nehme an, irgendwann war die Familie erloschen vom Herrn Huygens. Die Kinder werden bestimmt das Porträt des Vaters noch hochgehalten haben, vielleicht noch die Enkel. Vielleicht gab es dann irgendwann keine Urenkel. Und dann kam das auf den Markt, denn Holland hatte einen funktionierenden Markt. Und die Handelsverbindungen Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag waren ausgeprägt ist, was auch dazu führt, dass die Hamburger Kunsthalle ganz, ganz, ganz starke niederländische Sammlung hat. Hm. Sie haben viel weniger Italiener, viel weniger Franzosen, viel weniger süddeutschen Barock als niederländische Malerei. Das kommt von den Handelsbeziehungen und auf diesem Kanal, würde ich sagen, ist dieses Bild irgendwann mal nach Hamburg gekommen, in eine private Sammlung und dann 1888 an die Kunsthalle.
Und wir müssen natürlich noch darüber sprechen, Rembrandt. Das ist ja so, als würden wir jetzt die ganze Zeit von Olaf Scholz sprechen, immer sagen, Olaf, richtig? Das ist sein Vorname. Warum?
Das ist sein Vorname.
Ja, das warum ist, ist das, gibt's auch, Picasso ist nicht sein Vorname, da ist der Vorname nee. Pablo.
Genau, aber Vincent van Gogh hat mit Vincent signiert.
Aber man kennt ihn unter van Gogh.
Ja, also Rembrandt hat sich bewusst so genannt, der hat sich so stilisiert. Wir kennen zum Beispiel den Herrn Baselitz, der tatsächlich nicht so heißt ursprünglich, ich weiß aber gar nicht, wie er ursprünglich hieß. Rembrandt hat sich selber so gestylt, der hat... das ist wie heute auch ein bisschen. Malerei war natürlich so irgendwo am Rande von Kunsthandwerk und Bohem. Und der wollte schon ein bisschen was hermachen. Der Rembrandt hat gewusst, das muss präzise sein. Das muss irgendwie auch ein bisschen flashy sein. Und irgendwie, wenn man Van Rijn hieß, war man vielleicht in vielerlei Hinsicht mit anderen Leuten zusammen. Aber Rembrandt, der Name ist, glaube ich, selten. Und da hat er beschlossen, Rembrandt ist, wie ich mich nennen möchte. Und dann sprach man, der große Rembrandt. Michelangelo übrigens, über den wir nächste Woche ja sprechen wollen,
ist auch. Das hast du dich verraten. Wie soll ich dir jetzt noch raten nächste Woche?
Ach, stimmt.
Michelangelo, habt ihr in der Kunsthalle?
Wow. Natürlich. Du hast doch gesagt, du willst Namen hören.
Ja, sicher.
Mit Namen.
Aber sag mal, Rembrandt, wo hat er, du sagst, und das, hat er nicht mit, hat er, wo hat er denn unterschrieben auf diesem Bild?
Vielleicht auf diesem Bild nicht, manchmal auf der Rückseite.
Aber er hat da mit Rembrandt gezeichnet. Er hat nicht mit Van Rijn.
Ich muss kurz überlegen, der hatte wohl RH geschrieben, das ist Rembrandt Harmensson und ich glaube, das Van Rijn hat er immer unterlassen, aber da müsste jetzt Sandra Pisot, die Spezialistin für die niederländische Malerei, bei uns mit reinschreiben.
Rembrandt Harmensson Leidensis habe ich hier gerade gefunden ich bereite mich jetzt vor. Gelernt habe, dass Giovanni Di Lorenzo sich auf seinen Kunstpodcast nächtelang vorbereitet, aber das macht ja einen Kunstpodcast mit Florian Illis, aber auch nur noch alle 4 Wochen, also weil sonst nicht schaffen.
Und dann habe ich mich auch mal
jetzt, aber Rembrandt Harmensson Leidensis, was heißt das? Weißt du auch nicht, ne? Müssen wir einen Holländer mal fragen.
Ne? Leidensens, also es gibt ja Leiden, ist die Familie vielleicht aus Leiden, also wenn das latinisiert ist, dann sind das die Leidener van Rijns. Ich rate jetzt aber auch, weil ich mich auch nicht nächtelang vorbereitet habe. Deswegen fällt unser Podcast so aus, wie er ausfällt. Wir schauen uns die Bilder an und arbeiten uns durchs Blicken hinein.
Sehr gut. Nächste Woche,
Michel. Der macht das CH ja ein K, Michelangelo, und der hieß, das wollte ich vorhin noch erzählen, Michelangelo Buonarroti. Und es könnte durchaus sein, dass der Rembrandt darauf Bezug nimmt, denn Michelangelo ist der größte aller Künstler. Habe ich gestern meinem Sohn erklärt, der mir nämlich erzählen wollte, Leonardo da Vinci ist der größte aller Künstler. Habe ich ihm gesagt, Leonardo da Vinci ist ein super Ingenieur, toller Typ.
So, und stopp. Und das ist jetzt der Spoiler. Das ist jetzt der Spoiler für nächste Woche. Wir fangen nächste Woche an, versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde, der Cliffhanger. Wir fangen nächste Woche an zu erklären. Das ist ja wirklich eine tolle Frage. Warum ist Michelangelo der größte aller Künstler und zum Beispiel nicht Leonardo da Vinci und nicht Pablo Picasso und wer da noch so? Und nicht Rembrandt. Nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
Oh,
I wouldn't be Serena if it wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.